ARD.
Das MDR Klassikgespräch mit Grit Schulze.
Mein Top 3, John Williams, John Adams und Thomas Addis. Trompete zu spielen ist ganz, ganz scary, aber die Arme zu bewegen, das ist viel leichter. Irgendwas passiert und ich habe immer eine Lösung.
Ich begrüße den Dirigenten, den Arrangeur und den Komponisten Ben Palmer. Ben, Ihr Repertoire ist so breit gefächert. Wenn man sich das anschaut, das ist wie ein Spaziergang durch Jahrhunderte Musikgeschichte. Vom Renaissance-Meister Gregorio Allegri über Béla Bartók bis hin zu Filmkomponisten. Ihr Repertoire scheint auch keine Lücken zu kennen. Diese Vielfalt, die wirkt, als würden Sie sich in einer riesigen, ich sag mal, musikalischen Bibliothek zu Hause fühlen. Was zieht Sie so an dieser stilistischen Bandbreite? Ist es die Musik selbst? Vielleicht die Neugier? Oder steckt dahinter ein bestimmtes musikalisches Denken?
Es ist interessant für mich, weil ursprünglich, ich habe meinen ersten Schritt als Dirigent genommen. Ich war wirklich besessen mit dieser historischen, kind of Roger Norrington.
Historische Aufführungspraxis.
Danke sehr, ja. Und ich war wirklich konzentriert auf die Musik von Haydn. Es ist mein Lebensziel, alle Sinfonien von Haydn zu dirigieren. Ich habe bis heute 86 schon dirigiert.
Also ich glaube, es sind 104 oder 106.
Ja, 107 insgesamt, ja. Also ich war immer sehr, sehr besessen mit dieser Idee, dass wir versuchen, die Musik zu spielen, wie es hat in die Gehirn des Komponisten geklungen. Und das ist auch für mich so mit Filmmusik. Also das ist auch diese historische Dinge, aber wir wissen, was richtig ist, weil wir haben immer eine Aufnahme von einer alten Film oder man kann Session-Fotos sehen. Aber für mich, gute Musik ist eigentlich gute Musik und das ist für mich nicht relevant.
In welcher Epoche sie geschrieben
genau, wurde. Ja, mhm. Ja.
Diese Vielfalt, die zeigt sich auch in ihren künstlerischen Partnerschaften. Auf der einen Seite ist es gerade der für Aufsehen sorgende Sopranist Samuel Marinho, der Sie ja wirklich angesprochen hat, um mit Ihnen eine CD zu produzieren. Dann die Geigerin Esther Abrami oder auch der britische Classical Soul Musiker, kann man sagen, ja, Alex French. Ja. Unlängst haben Sie auch mit dem MDR Sinfonieorchester und Louis Philipson was aufgenommen und dirigiert. Wie finden Sie zu diesen so unterschiedlichen Musikerpersönlichkeiten oder finden die eher zu Ihnen?
Es ist immer sehr interessant und sehr spannend, mit einem neuen Künstler zu arbeiten. Und es ist auch für eine Aufnahme, es ist noch interessanter, weil wir haben sehr oft sehr wenig Zeit, etwas zu machen. Das bleibt für alle Seiten Spotify jetzt und Apple Music. Und ja, wir checken normalerweise ein paar Mails. Oder wir machen einen Videoanruf oder was. Aber dann, wir sind da und wir machen eine Aufnahme. Und man weiß nicht bis zum ersten Moment, wenn man wirklich spielt zusammen, ob das funktioniert. Aber das funktioniert, das geht. Weil was ich finde, ist, wenn ein Solist hat diese Passion für diese Musik, dass wir spielen. Das verstehen wir alle im Orchester und ja.
Ja, es ist die Leidenschaft. Ja, das ist, glaube ich, das Wichtige, der Funke, der dann überspringt. Ja. Ben, Sie sind ja selbst Komponist. Mit diesem ganzen musikalischen Backpack aus Jahrhunderten, wie gelingt es Ihnen da, den Kopf frei zu kriegen für eigene Kompositionen?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich sage manchmal, dass mein Dayjob ist als Dirigent und dann Nightjob als Komponist, keine Ahnung. Normalerweise, ich habe sehr, sehr wenig Zeit, mich selbst zu komponieren. Also ich mache nur 2-3 Projekte pro Jahr. Ich bin sehr, sehr langsam als Komponist. Also es kostet mich immer sehr, sehr viel Zeit. Aber ja, mein Kopf, mein Gehirn ist immer mit Musik gefühlt. Es ist zu viel eigentlich. Und manchmal, wenn ich habe ein paar Tage zu Hause in meinem Büro und diese Inspiration und Zeit und auch ein Projekt, wo dieser Fokus hat, einen Weg durch, dann ist das sehr, sehr schön. Aber ich habe viel mehr Angst als Komponist, als Dirigent. Ja, es ist manchmal ein bisschen schrecklich. Ursprünglich war Trompete. Mhm. Und als ich 22 war, ich hatte plötzlich einen Tag sehr, sehr viel Angst zum Spielen. Und das war genau in dieser gleichen Zeit, dass ich meinen ersten Schritt als Dirigent gemacht. Ja, Trompete zu spielen ist ganz, ganz scary. Aber die Arme zu bewegen, das ist viel leichter.
Ja, das stimmt. Als Trompeter, man sitzt auf dem Präsentierteller. Ja, man hört alles.
Jede Ton, leise oder laut, ja. Es gehört von alles. Hm. Und in die Proben, das war für mich überhaupt kein Problem. Aber im Konzert dann, ich war plötzlich
gestresst,
nervös einfach. Hm. Also für mich als Dirigent jetzt eine der größten Freuden ist, dass ich darf wieder diese Trompetestimmen teilen mit dieser unglaublichen Musiker. Sie spielen so viel besser als ich, you know, better than I could ever have dreamed. Und ja, das ist für mich, es ist sehr holistisch sozusagen, mhm. diese ganze Dinge. Ich habe Einfluss als Komponist und vielleicht einen Arm als Trompetspieler. Und ja, es ist...
Und werden Sie sentimental, wenn Sie beispielsweise jetzt ein Trompetenkonzert von Haydn oder Hertel, Sie haben gerade Haydn als einen Ihrer wichtigen Komponisten genannt, ja, werden Sie da sentimental?
Es ist sehr interessant, die Stücke, die ich habe zum Beispiel im Uni oder im Jugendorchester gespielt, ich kenne diese Stücke sehr, sehr anders als Dirigent, weil mein Weg ist durch diese erste Trompeterstimme. Also ich muss wirklich das ganze Partitur neu lernen, nicht nur, diese Stelle. Es ist, ja, immer interessant. Aber was ich liebe, ist diese Kontakt, die vielleicht ein bisschen im Orchester zu haben, weil sie wissen irgendwie, that, you know, they know I'm one of them. Und das ist immer schön.
Einer von ihnen.
Ja.
Ben, gibt es denn Komponisten, bei denen Sie das Gefühl haben, egal jetzt ob als Komponist oder Dirigent, von denen nehme ich bewusst etwas mit, sei es klanglich, harmonisch oder auch vielleicht in der Haltung zur Musik?
Also meine Lieblingskomponisten, die leben noch, sind John Williams, John Adams und Thomas Adès. Diese drei, ich finde, sind auf einem wirklich anderen Niveau. Sehr oft Leute sagen, ah ja, John Williams ist dein Lieblingsfilmkomponist. Nein, es ist mein Top 3. John Williams, John Adams und Thomas Adès. Thomas Adès ist wirklich ein Genie. Die Instrumentation ist so raffiniert. Es ist mit jedem Stück wirklich eine neue Welt. Ich finde das unglaublich. Und mit John Adams, ich liebe alle diese so Minimalist, Rhythmus, Texte und so. Das ist für mich hochinteressant. Und alles von John Williams, ich finde das unglaublich toll. Und ein bisschen zurück, ich liebe Sibelius, Haydn, Prokofiev. Ja, es ist zu viele Komponisten, zu wenig Zeit.
Sie dirigieren jetzt das MDR-Sinfonieorchester in Fritz Langs Stummfilm Metropolis. Ein Werk, das 1927 mit großem orchestralen Aufwand uraufgeführt wurde. So wie Opern auf der Bühne von Musik begleitet werden, so hat man damals auch Stummfilme mit Live-Orchester illustriert. Wie nehmen Sie diese Verbindung von Film und Live-Musik wahr? Was macht den Reiz für Sie aus, Metropolis heute wieder so zu präsentieren, wie es damals gedacht war?
Sie haben total recht, es ist wie ein großes Oper in drei Akte. Ja, es ist wirklich ein Gesamtkunstwerk, muss man sagen. Es ist sehr interessant, dass Stummfilm, Musik in Stummfilm spielt eine Rolle, die ist noch wichtiger als in einem modernen Film, weil natürlich kommt aus der Leinwand überhaupt kein Ton, keine Stimmen, keine Geräusche und wir im Orchester müssen alles machen. Also zum Beispiel, es gibt einen super Moment in Metropolis, wo jemand sagt, du bist nicht Maria. We see on the title card, mhm. Du bist nicht Maria. Und das Orchester spielt, ba-bam, bam, bam, ba, ba, du bist nicht Maria. Und wirklich, wir sprechen für die Charaktere. Und ja, die Musik ist unglaublich toll. Das ist die Originalpartitur von Gottfried Huppertz, komponiert am Ende 26, so ist fast 100 Jahre alt. Und es ist sehr, sehr symphonisch, reich und man kann auch diese Linie folgen, also Richard Strauss und Mahler und Korngold.
So spätromantisch?
Ja, I mean, überromantisch. Es ist, ja, I mean, es ist fast wie ein Hollywood-Klang. Es ist Hollywood vor Hollywood, muss man sagen.
Ben, bei Filmkonzerten ist ja genau alles getaktet. Bei normalen Konzerten dagegen, da zählt die Spontaneität. Wie schaffen Sie es in dieser Taktgenauigkeit, trotzdem musikalisch lebendig zu bleiben?
Es gibt natürlich Momente, wo wir müssen so, so präzise sein, wo es gibt einen Messerstich zum Beispiel oder eine Glocke, das wir sehen, und das muss perfekt
getaktet.
Danke. Mit das Orchester. Aber es gibt auch viele, viele Möglichkeiten für Freiheit. Ich habe gesagt an das Orchester, was hier steht in die Noten, es ist nur ein, es ist like a tourist guide. Und wir sind jetzt frei zu improvisieren. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, was ich meine wirklich, dass ich bin frei und Sie müssen mit mir kommen. Weil das ist der Punkt, dass ich habe die Verantwortung, diese ganze Dinge. Meine Rolle wirklich ist, ich muss immer drei Dinge in meinem Gehirn haben. Wie sollten die Musik und Film kombinieren? Wo bin ich momentan? Und dann das dritte Ding ist, was muss ich machen, diese ersten zwei Dinge zusammenzubringen? Also es ist
anstrengend, ja, auch.
Anstrengend
man muss ja
auf
die Leinwand schauen und wieder in die Party.
Ja, aber also ich denke für mich, ich habe Metropolis 48 Mal dirigiert schon. Also das ist für mich, wir würden auf Englisch sagen, a party piece. Also irgendwas passiert und ich habe immer eine Lösung. Ich kenne diese Filme so, so gut. Famous last words, wir sagen ja. Und das ist, was ist so bewegend mit Film mit Orchester, ist das, ob wir das realisieren oder nicht, wir wissen irgendwie, dass der Film läuft und es ist fest, aber was passiert auf der Bühne ist live, ist gefährlich. Und ich finde das immer toll, zum Beispiel, wenn ich dirigiere Harry Potter oder Star Wars oder was, es gibt immer so viele junge Leute. Und sehr oft, sie haben überhaupt keine Erfahrung, es ist das erste Mal, dass sie haben ein Live-Orchester gehört, aber sie wissen irgendwie, dass Musik live gespielt von einem Symphonieorchester ist eine große Erfahrung, dass man erleben muss. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und das ist immer so mit einem Filmkonzert. Und das beste Kompliment, wir kriegen immer nach einem Konzert jemand im Publikum sagt, oh, es tut mir so leid. Ich war am Anfang, ich habe nur an das Orchester geguckt. Oh, es war, ja, da. Und dann nach 10 Minuten, ich habe total vergessen, dass es gibt. Und dann, oh, hier rein, oh, es gibt ein Orchester da. Oh, Entschuldigung. Und ich sage, das ist wirklich unser Ziel, dass sie vergessen, dass wir da sind. Das ist sehr, sehr toll.
Man sagt ja oft provokant, die beste Filmmusik ist die, die man eigentlich gar nicht wahrnimmt. Würden Sie dem zustimmen oder darf sich Filmmusik durchaus auch mal in den Vordergrund spielen?
Es ist interessant. Es war ein Buch, kommt raus, Biografie von John Williams vor ein paar Wochen. Und es war ein großes Ding in die Zeitungen, dass er hat gesagt, oh, Filmmusik ist nicht wichtig und klassische Musik ist wichtiger. Eigentlich stimmt nicht, weil seine Musik, Musik von John Williams, ist so gut komponiert, dass man kann das ohne Film spielen und das ist genauso gut ohne Bilder. Und ich finde, mit dieser Musik, mit Metropolis, das ist auch so, wenn man hört die Musik, man weiß, dass etwas passiert und man kann das wirklich nur kapieren, nur verstehen, wenn man kann das Film auch sehen, aber mit einem Stummfilm die Musik darf nicht im Hintergrund sein. Das muss ein sehr, sehr präsent sein. Das muss eine Hauptrolle spielen, weil wir haben keine anderen Geräusche von der Film. Also das stimmt, dass mit einem modernen Tonfilm, wenn man merkt, oh ja, die Musik, ja, ja, ja. Und wenn man merkt zu viel, dann kann man nicht sagen, dass die Musik schlecht ist, aber vielleicht ist das nicht die richtige Musik für diesen Moment oder für diesen Film. Aber in Stummfilmen, es ist sehr, sehr wichtig, weil es ist für 2,5 Stunden alles, was wir hören können.
Ben, wenn Sie selber Filme anschauen, hören Sie automatisch auf die Musik oder können Sie sich auch mal davon frei machen?
Wenn ich habe einen Film schon dirigiert, dann kann ich diesen Film nicht mehr als normales Publikum sehen. Das ist, it's ruined. Aber natürlich, ich habe dieses Interesse. Ich denke immer, so wenn ich gehe zum Kino, ich denke, oh, kommt dieser Film raus als Film mit Orchester? Also ja, es ist immer in meinem Gehirn, ja.
Sie wollten als Kind Cartoonist werden. Wann und wie wurde aus dieser Leidenschaft für Linien die für Noten? Für Notenlinien?
Also ich habe mit 7 Trompete angefangen. Mhm. In dieser Zeit habe ich in Frankreich gewohnt und mein Trompetenlehrer kommt auf ein Motorbike.
Ja, Motorrad.
Mhm. Motorrad. Und mit 7 Jahre alt, das war ganz, ganz cool, dass dieser Typ kommt zum Motorrad, like, oh, und er spielt Trompete, wow, es war ganz cool. Aber ich hatte fast, ja, keine Lust zu üben. Ich habe gespielt und das war okay. Und ja, es war ein Hobby sozusagen. Dann, als ich 15 war, ich habe einen Platz gewonnen in meinem Jugendorchester. Und in diese Osterkurse haben wir die letzten 2 Sätze aus der 5. Sinfonie von Tschaikowski gespielt. Und das war für mich wie eine Droge. Nach diesem Konzert habe ich wirklich für 2 oder 3 Nächte nicht richtig geschlafen, weil ich war total besessen. Es war, you know, like a light switch. Like
wie so ein Erweckungserlebnis.
Ja, genau. Und in diesem Moment, als ich 15 war, ich habe Trompete geübt, jeden Tag für mehr als ein Jahr. Und auch im Urlaub habe ich ein Mundstück mitgenommen. Also für mich, das war relativ spät. Musik war immer in meinem Leben. Und das war sehr, sehr dramatisch. Und meine ganze Familie hat like, oh, es ist noch schlimmer, als ein Cartoonist zu sein. Okay.
Es ist lauter.
Aber ja, es ist schwer, sehr, sehr schwer, ein Musiker zu sein, weil es gibt so viele Leute, die wollen jeden Job haben. Und es ist noch schlimmer als Dirigent vielleicht. Es ist nicht nur, it's not enough just to want it. You have to need it. Man muss das brauchen.
Und eine letzte Frage. Erinnern Sie sich an Ihr erstes Erlebnis mit Musik?
Ja, also als ich ein Kind war, wir haben in Amsterdam und in Nordfrankreich gewohnt. Und die Familie, meine Mutter war alle in London. Also im Sommerferien, wir waren im Auto ein paar Stunden. Und wir hatten immer diese, wie sagen, Kassetten. Ja, Kassetten von Musicals. Und meine Mutter, sie war kein Profimusiker. Ich bin der erste Profimusiker in meiner Familie. Meine Mutter war französisch und russische Lehrerin. Aber wir haben im Auto alle diese Musicals gesungen. Oliver, The Sound of Music, The King and I, Seven Brides for Seven Brothers. Und ich bin 100% sicher, das ist von diese erste Momente, dass Musik war irgendwie in mein Blut. Ja, letzte Mal war fast vor ein Jahr, ich habe ein Musicals-Konzert dirigiert und kommt alle diese Stücke aus, like Oklahoma.
Wow,
und like,
oh, schließt und sich dieser Kreis.
Ja, und ich bin zurück im Auto mit meiner Mutter. Es ist ja sehr bewegend. Also ja, das ist meine erste musikalische Erinnerung.
Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Es ist eine große Freude. Vielen Dank.
MDR Klassik.